DIY Survival Überleben mit Liv wird dir präsentiert von Works PowerShare. Works, DIY Akku-Tools, die dich stark machen.
Okay, also jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ja? Hand aufs Herz. Bis hierhin lief doch alles richtig gut für mich, oder? Also den Umständen entsprechend gut, wenn man jetzt mal das mit dem Virus weglässt. Aber sonst? Also ich meine, ich wohne in einer Villa. Insellife, ein Boot, ein Auto, Essen aufgetrieben, Sprit aufgetrieben, Fallen gebaut, Hochbeet gebaut, jede Menge Zeug mit den eigenen Händen erschaffen, eine Killer-Amazone als Partnerin in Crime. Ist doch Jackpot, würde ich mal sagen. Und jetzt? Ja. Alles im Arsch. Das ist kein Witz. Das ist mein voller Ernst. Also, okay, sorry. Also so, nee, so fangen wir nicht an. Moment. Also, erstmal herzlich willkommen zu DIY Survival. Folge, keine Ahnung, 10? Ja, ich glaube 10. Und zweitens, nochmal sorry, weil ich habe jetzt ein paar Schritte übersprungen. Fangen wir am besten da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Bei diesem wunderschönen Sonnenaufgang. Bei der Hoffnung auf Regen. Und ich nehme Honda auf dieser Forsthausterrasse oberhalb der Talsperre, Reisekatalog-Idylle. Sie macht Kaffee, wir essen Dosenpfirsiche zum Frühstück und schwören uns, dass wir nochmal wiederkommen müssen in unser neues Ferienhaus am Stausee. Und dann setzen wir uns in unseren Milchtankwagen, der voller Wasser ist, und fahren los. Und als wir so die Staumauer passieren, steige ich auf die Bremse und starr so ein paar Sekunden vor mich hin. Honda sieht mich an, hebt eine Augenbraue und meint, kannst ruhig sagen, wenn du hier bleiben willst. Ich krieg die Karre auch irgendwie alleine in die Stadt. Ich frag sie, was, wenn es nicht regnet? Und sie, wer hat denn in ihrer Show einen auf große Wetterfee gemacht, du oder ich? Sie ist nicht sauer oder so, sie ist eher amüsiert, aber halt auf subtile Honda-Art. Und als ich nicht antworte, fragt sie, also, was ist der Plan? Und ich frag zurück, hast du die Staumauerführung mitgemacht, als du schon mal hier warst? Sie schüttelt den Kopf. Tja, aber ich hab die mitgemacht und ich erkläre Honda, was ich vorhab. Wir fahren zum Fuß der Staumauer, zum Schieberhaus. Jede Talsperre hat sogenannte Grundablässe. Das sind riesige Ventile unten an der Staumauer, die man aufmachen kann, um Wasser abzulassen. Entweder um bei Hochwasser den Druck zu verringern oder um den Stausee trocken zu legen, weil man was an der Staumauer reparieren will oder so. Oder, und das gab es wahrscheinlich noch nie, um den Pegelstand im Fluss zu erhöhen, damit die verdammten Fänger es nicht auf meine Insel schaffen. Deshalb müssen wir ins Schieberhaus. Honda und ich gehen einmal rundrum und schauen in jedes Fenster. Keine Fänger zu sehen. Wir brechen vorsichtig die Tür auf und gehen mit gezogenen Nagelpistolen rein. Alles leer. Keiner da. Zum Glück hat die Talsperre ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Heißt, also man kann die Schieber per Hand bedienen. Klingt aber einfacher als es ist. Die beiden Schwungräder sind höllisch fest angezogen. Honda und ich müssen gemeinsam mit aller Kraft dran ziehen, bis sich erst das eine und dann das andere langsam aufdrehen lässt. Wir gehen nach draußen, stellen uns ans Geländer über den Auslässen und warten, bis das Wasser schäumend weiß rausschießt. 10.000 Liter pro Sekunde. Das ist ein verdammt geiles Gefühl. Die Gischt spritzt nach oben. Und ich halte die Hand in den Sprühnebel und wisch sie an meinem Gesicht ab. Oh, was hätte ich in den letzten Tagen dafür gegeben? Honda berührt mich an der Schulter. Ich grinse sie an, aber sie guckt ernst und zeigt auf den Abhang 30 Meter neben uns. Ein kleines Fängerrudel stolpert zwischen den Bäumen runter. Ich zähl 8. Sie haben uns gesehen. Honda sagt, ich mach das. Zieht ihre Nagelpistole und geht ein paar schnelle Schritte auf den ersten zu, der es vom Hang runtergeschafft hat. Ein riesiger Typ in Sportklamotten. Auf seinem Shirt steht CrossFit Crew. Er stöhnt einen Schrei und die hinter ihm am Hang antworten. Der ist also der Rudelchef. Als Honda ihn erreicht hat, macht sie wie so ein Stierkämpfer einen Ausfallschritt nach links, lässt den Fänger an sich vorbeitaumeln, um ihn in den Hinterkopf zu schießen. Ich denk noch, boah, was für eine Angeberin du bist, Honda. Und dann sehe ich, wie sie abdrückt. Und nichts passiert. Kein Nagel. Kein toter Fänger. Honda drückt nochmal ab. Wieder nichts. Der Fänger hat sich umgedreht. Honda haut mit der Nagelpistole gegen ihre andere Hand, reißt sie wieder hoch. Da ist er schon bei ihr. 110 Kilo verfaulenes Fleisch. Er reißt sie um. Honda kracht mit dem Rücken auf den Boden. Er ist über ihr, sperrt seinen Kiefer auf. Sie schreit, Lev! Und ich wach aus meiner Paralyse auf. Ich ziehe meine Nagelpistole und fange an zu rennen. Der Fänger ist stärker als Honda. Sein Maul schnappt nach ihr und sie drückt ihren Unterarm zwischen seine Zähne. Der zweite Fänger ist bei ihnen, auch Sportklamotten, nicht ganz so aufgepumpt, aber auch kein Fliegengewicht. Er stürzt sich auf den ersten, Honda schreit, weil 200 Kilo auf sie drücken und Zähne ihren Unterarm bearbeiten. Jetzt bin ich bei ihnen, nah genug, um nicht aus Versehen Honda zu treffen. Meine Hand zittert. Ich brauche 3 Schüsse, um den oberen auszuschalten. Aber er rollt nicht runter, sondern bleibt tot auf dem Rücken vom anderen liegen. Und auf Honda, der allmählich die Luft ausgeht. Dann sind 2 neue da. Die haben es auf mich abgesehen. Honda schlägt dem Anführer mit der Nagelpistole keuchend gegen die Schläfe. Aber er lässt nicht von ihrem Arm ab. Ich atme aus, halte die Luft an, feuer 3-mal links, 3-mal rechts. Der linke im Muscle-Shirt sackt direkt zusammen. Der rechte, so ein Typ oben ohne mit Sixpack, taumelt weiter auf mich zu. Der Nagel, der durchs Nasenbein geschlagen ist, hat ihn nicht gekillt. Er greift mit beiden Armen nach mir. Ich duck mich, spann meinen Körper an und er fällt über mich. Schlägt mit dem Gesicht auf den Boden auf, stöhnt, will sich aufrappeln. Aber da bin ich schon bei ihm und schieß ihm 2 Nägel in den Hinterkopf. Ich drehe mich um. Hondas Schläge mit der Nagelpistole werden schwächer. Die 4 anderen Fänger sind fast bei uns. Ich kann den Anführer nicht töten, sonst bleibt er zusammen mit dem anderen auf Honda liegen und er drückt sie. Ich habe keine Zeit nachzudenken, nur eine einzige Chance. Nagelpistole auf den Boden, Wassergewehr vom Rücken, anvisieren, feuern, 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 feuern. CrossFit-Fänger Number 1 keucht auf, als er den Wasserstrahl spürt. Hondas Arm ist frei. Ich schieß weiter. Er rollt sich zappelnd runter von ihr und nimmt den toten Fänger auf ihm mit. Die anderen 4 sind da. Scheiße, alle gleichzeitig. Ich heb die Nagelpistole auf und feuer mit ihr in der einen und der Wassergun in der anderen Hand wie verrückt weiter. Der Wasserstrahl trifft 3, die kurz zurückweichen. Zeit genug, um dem 4. Nagel ins Auge zu verpassen. Ich bin im Tunnel. Alles passiert wie von selbst. Der 7-Liter-Tank ist leer. Ich schmeiß die Gun dem nächsten Fänger gegen den Kopf. Interessiert ihn nicht. Auf seinem Shirt steht, Girls just wanna have fun with me. Oh. Ich ziehe in der fließenden Bewegung mein Jagdmesser und ramm ihm die lange Klinge durch das weiche Fleisch hinterm Kinn nach oben bis ins Gehirn. Er zuckt. Ich sehe ihm in die toten Augen und sag, oh ja, that's fun, baby. Dann sackt er zusammen. Der nächste sieht eigentlich ganz nett aus, wenn ich diese Gier wäre. Aber die hat nach dem 4. Nagel nachgelassen. Okay, nur noch einer. Auf seinem Shirt steht, my name is Jim. Jim geschrieben mit G-Y-M. Ich steck die Nagelpistole in den Holster, zieh die Brechstange aus der Schlaufe vom Rucksack, pack sie wie ein Baseballschläger und mach einen Schritt zur Seite. Er taumelt vorbei und ich verpasse ihm mit voller Wucht einen Schlag, der ihn das Gleichgewicht kostet. Er stolpert zum Geländer, unter dem das Stauseewasser rausschießt. Hängt halb drüber, hält sich fest. Ich pack seine zappelnden Füße, reiß sie nach oben. Er rutscht ab, fällt ins rauschende Nass und wird weggespült. Ich atme keuchend aus und sag leise, bye bye Jim. Da schließt sich wie ein Schraubstock von hinten ein riesiger Arm um meinen Hals und drückt mir die Luft ab. Der Anführer, fuck. Ich kämpfe um Atem. Die Brechstange fällt klirrend auf den Boden. Seine Zähne kommen schnappend auf mein Ohr zu. Ich pack die Nagelpistole, reiß sie aus dem Holster und hoch an seinen Kopf. Er schiebt seine Hand dazwischen, ich drück ab und nagel seine Pranke an seiner Stirn fest. Das irritiert ihn kurz. Ich schieb die Pistole Richtung Schläfe. Zack, 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 zack. Ich drück einfach immer weiter ab. Er lockert den Arm, ich winde mich raus, dreh mich um und feuer weiter mitten auf seinen Kopf. Stirn, Stirn, Nase, Wange, Kinn. Er sieht aus wie einer aus Hellraiser. Überall Nägel, wie so eine riesige Voodoo-Puppe. Er schlägt mit der freien Hand nach mir. Ich weich aus und feuer auf die Schläfe, in der noch kein Nagel steckt. Er sinkt auf die Knie, aber er gibt nicht auf. Egal wie viele Nägel ich in ihn reinschieße, er greift immer wieder nach mir. Ich stecke die Nagelpistole zurück in den Holster, heb die Brechstange auf und gehe hinter ihn. Er schafft es nicht mehr, sich umzudrehen. Ich drehe den Kuhfuß nach unten, fasse die Stange mit beiden Händen, schwing sie nach oben und dann mit aller Macht nach unten. Hinter mir ist Honda auf den Knien, atmet hustend. Ich laufe zu ihr. Wir müssen nachsehen, ob er sie gebissen hat. Sie greift mit einer Hand nach meinem Kragen, zieht mich zu sich ran und sagt mit wilden Augen: Versprich mir, dass du mich tötest, wenn er mich erwischt hat. Ich schlag ihre Hand weg. Ich will sowas nicht hören. Mach den Reißverschluss ihrer Lederkluft auf, zieh sie runter, bis der Arm frei liegt. Ich drehe ihn hin und her und lass mich zurückfallen. Da ist nichts. Keine Wunde, kein Kratzer, kein Bissabdruck. CrossFit Fänger hat sich am Leder und an dem Protektor die Zähne ausgebissen. Völlig erschöpft, fange ich an zu lachen. Sieht so aus, als müssen wir dich nicht abknallen. Sie beugt sich über mich, ernst wie fast immer, und sagt: Du hast mir den Arsch gerettet. Ich antworte: Tja, und du mir? Im Schwimmbad, in der Molkerei? Sollen wir jetzt Strichliste führen oder was? Ich ziehe mein Messer aus dem Einfänger und meine Brechstange aus dem Kopf vom Anführer. Mach beides sauber und steck es weg. Wir steigen in den Tanklaster und fahren zurück Richtung Stadt, auf eine riesige dunkle Wetterfront am Horizont zu. Ich am Steuer, Honda leise fluchend auf dem Beifahrersitz. Sie nimmt ihren Druckluftnagler auseinander, befreit den Nagel, der sich verklemmt und die Pistole blockiert hat. Dann schraubt sie alles wieder zusammen und schießt aus dem offenen Fenster auf ein Ortsschild. Es fängt an zu regnen. Große, schwere Tropfen. Scheibenwischer auf höchster Stufe. Als wir zum Flussufer kommen, sehen wir, dass der Pegel gestiegen ist. Nicht richtig hoch, aber so, dass kein Fänger mehr im Flussbett ist. Wir stellen den LKW ab und warten durch den flachen Strom im Dauerregen zur Insel. In den Netzen, die ich am Südufer aufgestellt habe, zappelt irgendwas. Es ist zu groß für einen Fisch. Wir ziehen unsere Nagelpistolen und feuern aus kurzer Distanz auf den Fänger, bis er sich nicht mehr rührt. Honda tauscht ihr Nagelmagazin gegen neues aus und wir gehen seitlich, Rücken an Rücken, über die Insel. Wir finden sie alle. Die Fänger, die sich vom Regen und der kleinen Welle Stauseewasser hierher geflüchtet haben. Zwei in Fallgruben, einer in der Netzwalle. Und fünf, die auf der überdachten Terrasse der Villa Schutz gesucht haben. Wir ziehen ihre Leichen an den Füßen durch den regennassen, matschigen Inselboden bis zur Nordspitze, legen sie auf einen Haufen, übergießen sie mit Benzin und zünden sie an. Der Regen kann das Feuer nicht löschen, es brennt einfach weiter. Als Warnung für die Fänger an den Ufern. Kommt bloß nicht hierher, sonst passiert das Gleiche mit euch. Ist natürlich sinnlos. Sie begreifen es nicht und es würde sie auch nicht davon abhalten. Aber für Honda und mich fühlt es sich richtig an. Wir gehen ins Haus, trocknen uns ab und essen. Schweigend. So ist das also jetzt. Wir töten die, damit die uns nicht beißen. Ich habe Nägel in Köpfe geschossen, Messer reingerammt, einen 110 Kilo Untoten mit der Brechstange das Hirn zu Brei geschlagen. Aber ich will so nicht sein. Ich will, dass das aufhört. Aber das liegt wohl nicht in meiner Hand. Ich biete Honda an, zu bleiben, aber sie schüttelt den Kopf. Sagt, sie will das Ganze nicht kompliziert machen. Was auch immer das heißen soll. Ich bringe sie mit dem Boot zum Hafen und mit dem Transporter zum nächsten Zweiradhändler. Wir töten drei Fänger, die sich untergestellt haben, brechen die Ladentür auf und Honda sucht sich eine brandneue Enduro aus. Rot, wie das Visier ihres Helms. Zum Abschied nehme ich ihren Kopf in meine Hände und küsse sie auf die Wange, direkt auf ihr Feuermal. You're on fire, baby. Sie nickt, grinst und sagt: Ach ja, für den Fall, dass du nochmal Hilfe brauchst. Ich habe leider keine Zeit. Dann setzt sie den Helm auf, klappt das Visier runter und fährt durch den Regen davon. Und ich zurück zur Insel. Ich stelle mich auf die Lichtung vor die Villa, halt mein Gesicht nach oben. Die Tropfen treffen mich wie die Nägel die Köpfe der Fänger. Ich atme aus und denke, oh Mann, wie ich dieses Wetter liebe. Und ich weiß, dass dieser ganze Aberglauben scheiß völliger Quatsch ist, ne? Aber hätte ich den verdammten Satz mal lieber nicht gedacht. Denn seitdem hat es nicht aufgehört zu regnen. Was für ein Wahnsinn. Erst 10 Tage Dürre, dann eine Woche Dauerregen. Ich meine, am ersten Tag habe ich es gefeiert. Der Fluss ist angeschwollen, die natürliche Grenze zwischen den Fängern und mir war zurück und ich total kaputt von der Scheiße in der Molkerei und an der Talsperre. Ich habe mich erstmal ausgeruht. Ich war mir sicher, dass der Regen bald wieder aufhört. Auch am zweiten Tag. Ich habe meine Fallen repariert, Regenwasser abgekocht und nachgedacht. Ja, warum ist der Pizzabote der Anführer der Fänger? Was macht ihn dazu? Und was machen die anderen, wenn man ihn tötet? Als es am Tag 3 immer noch geregnet hat, habe ich versucht, zu meinem Boot zu kommen. Aber das Wasser war schon zu hoch und die Strömung viel zu stark. Naja, was soll's? Kein Problem, habe ich mir gedacht. Ist ja am Steg fest, das Boot. Ich komme zwar ohne nicht runter von der Insel, aber ich habe nach meinen letzten Ausflügen sowieso jede Menge Vorräte. Aber ich habe die Scheiße einfach ganz klassisch unterschätzt. Statt mir lecker was zu essen zu machen und ein schönes Buch aus meiner Bibliothek zu lesen, hätte ich auf den Ernstfall vorbereitet sein müssen. Ich habe mich vom Regenprasseln wieder einlullen lassen und bin einfach weggepennt. Ja, Tag 4. Ich wach morgens auf, schaue aus dem Fenster und da ist überall Wasser. Meine Insel ist keine Insel mehr, sondern ein Fluss mit Bäumen. Ich renne die Treppe runter und reiß die Haustür auf. Das Wasser steht bis zur vorletzten Stufe der Eingangstreppe. Ich reiß die Kellertür auf und alles schwimmt. Kisten, Holzteile, leere Kanister. Zum Glück nicht die leeren Sandsäcke. Irgendwer, dem das Haus vorher gehört hat, war so schlau, die auf dem Speicher zu lagern, zusammen mit einem Klappspaten. Ja, und dann wird's hier wieder Zeit für ein bisschen DIY-Survival-Wissen, was? Also, Sandsäcke gibt's klassisch aus Jute. Die habe ich auch hier. Aber auch aus Polyacryl. Soll sogar welche mit Tragegriffen geben. Naja, wichtig ist, die Sandsäcke richtig zu befüllen und auch richtig zu stapeln. Es gibt 2 Standardgrößen. 30x60 cm oder 40x60 cm. Normalerweise befüllt man die zu zweit. Einer hält auf, einer schaufelt rein. Aber ja, was ist heute schon normal? Naja, also, okay. Eins müsst ihr unbedingt beachten. Füllt jeden geöffneten Sack nur bis zur Hälfte. Weil erstens müsst ihr die noch zuknoten können und zweitens wird es sonst zu schwer, also der Sandsack. So, jetzt geht's dann ans Stapeln. Legt die zugeknotete Seite, also das obere des Sacks, Richtung Wasser, den Sackboden Richtung geschützten Bereich. Das verhindert, dass der Sand aus dem Sack rausgespült wird. Und stapelt die Säcke immer versetzt, also wie Steine in einer Mauer. Und dann klopft die Säcke auch zusätzlich fest, so verdichtet ihr den Sand und schließt die Lücken. Und ganz sicher geht ihr, wenn ihr eure Sandsackbarriere zusätzlich mit wasserdichter Teichfolie abdeckt. Okay, also eins ist jedenfalls klar. Je früher ihr die Barriere baut, desto besser. Weil in meinem Fall ganz schlecht. Also richtig schlecht. Ich hatte nur noch die Chance, notdürftig die Haustür, die Kellertür und die Terrassentür abzudichten. Aber mein eigentliches Problem lag ganz woanders. Ich hatte zwar leere Sandsäcke, ja, aber keinen Sand. Der war unter Wasser. Das Einzige, das ich noch hatte, war der obere Teil von einem Erdhaufen im Garten. Alles, was ich mal ausgehoben habe, habe ich da übereinander geschmissen. 10 Meter entfernt vom Haus. Heißt auch, 10 Meter durchs Wasser gehen. Und das da draußen, das ist ja kein stehendes Gewässer mehr, sondern ein Fluss. also knote ich mir ein Seil um den Bauch, mache es im Haus an einem massiven Balken fest, ziehe mir eine Anglerhose mit Stiefeln an und warte los. Mit Schaufel und Sandsack. Es ist schon schwer genug, sich gegen die Strömung zu stemmen. Aber halb im Wasser zu stehen und dabei alleine Säcke mit Erde zu befüllen, das ist richtig kacke, sage ich euch. Und tragen kann ich auch nur einen nach dem anderen. Mit der nassen Erde drin wiegen die mindestens 15 Kilo. Das Wasser steigt auch immer weiter. Ich habe knapp die Hälfte geschafft und dann höre ich hinter mir ein Geräusch. Ganz laut und nah und ich will mich umdrehen, aber da reißt es mich weg. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Ich kann nicht atmen. Und dann, ganz krasser Ruck, es zerreißt mir fast meine Wirbelsäule. Das Seil schneidet in meinen Körper und der Schmerz schießt bis in den Kopf. Ich schreie, aber das Einzige, was aus meinem Mund kommt, ist Gurgeln, denn rund um mich herum ist alles voller Wasser. Der Fluss hat mich verschlungen. Ich hänge am Seil wie so ein gefangener Fisch. Die Strömung zerrt an mir. Keine Luft in den Lungen. Mit letzter Kraft packe ich das Seil mit beiden Händen und ziehe mich nach vorn. Nach oben. Mein Kopf taucht aus dem Wasser. Ich atme viel zu hastig. Neues Wasser schwappt mir in den Mund. Ich huste. Atme weiter. Ziehe mich gegen die Strömung am Seil lang Richtung Haus. Dann erwischt mich irgendwas am Kopf. Ich lasse reflexartig das Seil los. Die Strömung reißt mich wieder nach hinten. Der Rücken tut weh, der Kopf auch. Aber ich bleibe über Wasser. Ich fasse mir an die Schläfe. Da ist Blut an meiner Hand. Ein Brett oder was auch immer hat mir eine Platzwunde verpasst. Aber ich bin bei Bewusstsein. Pack das Seil mit beiden Händen, ziehe mich Zentimeter für Zentimeter gegen den Strom bis zur Terrassentür rein ins Haus. Hier steht das Wasser. Überall schwimmen Sachen rum. Ich mache mich vom Seil los, schlepp mich in den Flur und hustend die Stufen rauf in den ersten Stock. Und wie ich da keuchend im Obergeschoss lieg und im Erdgeschoss alles schwimmt, erinnere ich mich an den Erdkundeunterricht. Da hatten wir Naturkatastrophen. Ich hätte es wissen müssen. Bei Dauerregen kann der Boden irgendwann kein Wasser mehr aufnehmen. Die Bäche und Nebenflüsse hier in der Umgebung treten über die Ufer und führen viel mehr Wasser als sonst in den Fluss vor meiner Haustür. Alle gleichzeitig. Dadurch entsteht eine Flutwelle, die auf die Stadt zurollt. Und genau diese Flutwelle hat mich erwischt und beinahe umgebracht. Ist das nicht bescheuert? Ich fliehe auf eine Insel im Fluss, damit die Fänger mich nicht killen und stattdessen killt mich der Fluss. Und wie so häufig ist auch dieses Problem hausgemacht. Wir Menschen haben die Klimakrise befeuert, was zu Extremwetterereignissen wie diesem Dauerregen führt. Und gleichzeitig haben wir Flüsse begradigt und natürlichen Hochwasserschutz wie Auenwälder trockengelegt, den Boden versiegelt und bebaut. Das Wasser kann nicht mehr gut im Boden versickern und fließt und steigt viel schneller als früher. Bingo. Und jetzt? Jetzt gibt's zwei Nachrichten. Eine gute und eine schlechte. Die gute zuerst. Ja, ich lebe noch. Und nachdem Polly hier auf die Insel angespült wurde, habe ich meinen Lebensmittelpunkt sowieso in den ersten Stock der Villa verlagert. Heißt, ich habe genug Vorräte und Wasser hier oben, um ein paar Wochen zu überstehen. Außerdem ist die Villa aus Stein, also mit starkem Fundament. Keine Hochwasserflutwelle der Welt spült ihr hier weg. Die schlechte Nachricht ist, alles andere ist wortwörtlich den Bach runtergegangen. Meine Hochbeete? Weg. Meine Netze an der Südspitze der Insel? Weg. Meine Fallen? Weg. Meine Fallgruben? Vollgeschwemmt. Vom Schutzzaun, den ich angefangen habe zu bauen, stehen noch die einbetonierten Pfähle. Mein Boot habe ich super verteut am Steg. Aber der Steg? Ihr erinnert euch, dass ich den erneuern wollte, weil er morsch ist. Tja, er war leider so morsch, dass ihn die Welle mitgerissen hat. Ja, mitsamt meinem Kahn. Ich sitze also hier fest. Robinson fucking Crusoe. Ja, gut, gerade könnte ich sowieso nirgendwo hinschippern. Ich muss also abwarten, bis der Regen aufhört und der Wasserpegel so weit sinkt, dass ich wieder über meine Insel laufen kann. Und dann, ja, heißt es Washcraft, Baby. Ich baue mir ein Floß. Ja, klar. Was denn sonst? Warten, bis wieder 10 Tage Dürre herrscht und ich freundlich grüßend an den Fängern vorbei ans Ufer spaziere, um da ein Boot zu besorgen, mit dem ich dann nicht zur Insel fahren kann, weil der Fluss ausgetrocknet ist. Ja, ja, merkst du selbst, ne? Also werde ich das nutzen, was ich hier zur Verfügung habe. Axt, Säge, Bäume, Seile. Ich will ein ungefähr quadratisches Floß bauen, das mich und meinen Fluchtrucksack trägt. Nichts Großes. Es muss mich ja nur zum Stadtufer bringen, damit ich mir ein neues Boot besorgen kann. Und wie baue ich das los? Naja. Also, als erstes fäll ich Bäume. Vor der Fängerepidemie war das ganz streng verboten, aber heute fragt ja keiner mehr nach einer Genehmigung. Ich brauche 2 Baumstämme, die ca. 30 cm dick und 2,50 Meter lang sind. Danach noch 10 Baumstämme, die 20 cm dick und 2,50 Meter lang sind. Die dickeren beiden lege ich 2 Meter entfernt voneinander direkt ans Flussufer, sodass ein Teil der Stämme auf dem Wasser aufliegt. Das ist ganz wichtig, denn wenn ihr ein Floß aus massivem Holz baut, ist das höllisch schwer. Ihr könnt es dann nicht mehr bewegen, wenn es fertig ist. Also deshalb müsst ihr es halb im Wasser bauen und nach immer weiter reinschieben. Bindet die beiden Stämme zusätzlich mit Seilen irgendwo am Ufer fest, sonst schwimmt es euch nämlich weg. Okay, also. Die dicken Stämme liegen in 2 Metern Abstand parallel zueinander. Jetzt nehme ich einen der dünneren Stämme und lege ihn quer drüber und befestige ihn mit Stricken an den beiden dickeren Stämmen. Und dann mache ich das nacheinander mit jedem Stamm und schiebe das Floß nach und nach immer weiter ins Wasser. Ja, ich weiß, in Abenteuergeschichten klingt das immer sehr romantisch und einfach, aber in der Realität ist es echt verdammt schwierig, so ein Ding zum Schwimmen zu bringen. Also, nehmt euch Zeit und arbeitet präzise. Wichtig ist, dass die oberen Stämme ganz nah aneinander liegen und eine Fläche ergeben, auf der ihr dann stehen oder sitzen könnt. Wenn ihr alles gut miteinander verteut habt, ist euer Floß eigentlich schon startklar. Ja, aber ihr braucht noch was, nämlich ein Paddel. Genau, ihr müsst euer Floß ja irgendwie auch steuern. Und das Paddel baut ihr euch auch selbst. Dazu sägt ihr euch 2 gerade Äste zurecht, so ungefähr 5 cm dick und 1,5 Meter lang. Die bindet ihr an 2 Stellen mit einem Strick zusammen. Dann sägt ihr euch aus einem dicken Baumstamm ein dünnes Brett oder vielleicht findet ihr auch eine dünne Holzplatte. Die steckt ihr zwischen die zusammengebundenen beiden Äste und nagelt sie zusätzlich dran fest. Ja, fertig ist das Paddel. Und ich? Ja, ich bin auch fertig. Ich habe meine Kopfwunde desinfiziert, mit Sekundenkleber geschlossen und einen Verband drum gewickelt. Ist jetzt ein bisschen aus wie Karate Kid. Ich fühle mich aber wie Benjamin Button am Anfang seines Lebens. Wie so eine 100-jährige Oma. Na, nur dass ich leider nicht jünger werde. Ich habe einen Tankwagen geklaut. Einen Feuerwehrwagen, einen Supermarkt geflutet, einen Wildunfall überlebt und keine Ahnung, wie viele Fängerangriffe. Und wofür das alles? Um wieder bei 0 zu stehen. Oder bei weniger als 0. Als ich hier ankam, war das Haus verstaubt und muffig, aber bewohnbar. Und jetzt ist es einfach nur verwüstet. Also, ich muss hier irgendwie das Wasser rauskriegen. Und mal gucken, was von den Möbeln und Büchern und den anderen Sachen aus dem Erdgeschoss, was da überhaupt noch von zu gebrauchen ist. Und draußen muss ich alles, was ich angefangen hatte, auch neu bauen. Plumpsklo, Zaun, Fallen, Hochbeete. Ja, dafür brauche ich auch neues Baumaterial. Und um das auf die Insel zu bringen, brauche ich auch ein neues Boot. Weil davon ja keins in Sichtweite rumschwimmt, ne? Brauche ich einen Bootshandel. Vor dem ein Hänger steht, im besten Fall. Und auf dem Hänger steht dann auch schon ein Boot. Das wäre doch toll. Ach ja, und übrigens brauche ich auch mal wieder einen neuen Transporter. Ne? Weil den ich mir gerade besorgt hatte, den hat die Flutwelle von der Hafenkante gerissen. Ja, das heißt, ich muss zu Fuß zum nächsten abgestellten Fluchtwagen. Und ja, das ist doch alles, das ist alles eine einzige, totale Scheiße. Das ist fuck, 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 fuck. Scheiße. Was? Hallo? Tom, hier ist Liv. Tom, hörst du mich? Tom? Tom?
Das war die vorerst letzte Folge von DIY Survival Überleben mit Liv, dem Podcast-Hybrid aus Zombie-Fiktion und Do-It-Yourself-Wissen. Buch und Regie Edgar Linscheid. Gesprochen von Name Alai. Produziert von Any Ever. Mit freundlicher Unterstützung von Works. Der starke DIY-Partner an deiner Seite. Works PowerShare. Genau die Power, die du brauchst.